Komm gut zu mir. Wow. Es gibt Worte und Texte, die einen ja sofort ansprechen und ermutigen. Und es gibt auch Texte in der Bibel, die inspirieren, freisetzen. Und ich habe euch heute Morgen einen Text mitgebracht, der nicht so ist. Wo ich nicht das Gefühl habe, er setzt mich frei, er ermutigt mich, sondern wo ich eher denke, oh, das ist aber ganz schön hart. In vielerlei Hinsicht ist mir dieser Text fremd. Ich gerate beim Lesen ins Stolpern. Er enthält so Aussagen, die er auf gar keinen Fall auf einem christlichen Kabul-Kalender oder einer Postkarte jemals lesen werdet. Und meine Erfahrung ist aber auch, wenn man sich manchmal gerade auf diese schwierigen, holprigen Bibeltexte einlässt, die uns irritieren, dann steckt darin doch auch ein großer Schatz. Und den möchte ich heute auch mit euch bergen und lade euch dazu ein, mit mir tief zu graben. Ich werde gleich diesen Text vorlesen und damit ich nicht die ganze Arbeit mache, bekommt ihr danach 3 Minuten Zeit, mit eurem Sitznachbarn über diesen Text zu sprechen und über die Dinge, die euch eventuell in diesem Text irritieren mögen. Der heutige Predigttext steht im 1. Buch Mose in Kapitel 22. Ihr könnt ihn mitlesen und ich lese ihn euch vor. Einige Zeit danach geschah es. Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, erwiderte Abraham. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir als Brandopfer. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Holz auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch 2 seiner Knechte nahm er mit. Am 3. Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu den Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken, er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer, so gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak, Vater? Ja, mein Sohn. Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander, sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf dem Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham! Ja, erwiderte er. Und der Engel rief, halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort, der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sagte, Abraham, ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Abraham kehrte wieder zu seinem Knecht zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Bevor wir jetzt gleich zu den Schätzen durchstoßen, die durchaus da drin stecken, lade ich euch jetzt ein, 3 Minuten lang euch zu eurem Sitznachbarn zu drehen und darüber zu sprechen, welche Dinge euch in diesem Text, wenn es überhaupt welche sind, aber welche es sein könnten, die euch irritieren. Nein, Jetzt bin ich wieder, okay, gut, also die 3 Minuten sind erst vorbei, wenn die Technik das sagt, aber jetzt sind sie vorbei. Ich würde gerne einfach mal so ein paar Dinge aufschreiben, wenn es was gibt, wo ihr sagt, das irritiert euch. Also den Richie hat gar nicht so viel irritiert, als wir gerade drüber geredet haben, fand ich auch spannend, aber gibt es was, was euch irritiert? Maria. Ja? Okay. Ja, ich nenne es einfach mal Volk versus Opfern, also großes Volk. Genau, wo ist da die Logik? Okay, vielen Dank. Okay, also ein Menschenopfer und dann noch den Sohn. Okay. Doin? Okay, also wie kann Isaak sich darauf einlassen? Der legt sich da einfach hin, so nach dem Motto, ich lege mich mal hin, wird schon alles gut und sieht, dass sein Vater da also das Feuer bereit macht. Also ich weiß nicht, meine Kinder, die machen schon die einfachen Dinge nicht, aber so eine Geschichte würden die, ja. Isaaks Verhalten, nenne ich das jetzt einfach mal, also sich opfern zu lassen, ja, Nicole? Ja. Abrahams Schweigen, sagen wir mal so. Also sag einfach ja, hier bin ich. Ja. Ah, das brauche ich gar nicht mehr predigen, wir haben schon alles gleich. Okay, also er kann das widersprechen, genau. Hier aber nicht. Okay, genau. Das ist irgendwie feige, ja. Okay. Can you repeat that? Ah. Okay. Also was wäre, wenn er den nicht gehört hätte, den Engel? Genau. Also ich meine, manchmal ist man ja so ein bisschen schwerhörig. Engel überhört, hätte, also was wäre passiert? Okay, ja. Ja, das ist dem Richie auch aufgefallen, dass er sagt, wir werden zurückkommen, genau. Also das ist auch, ist irritiert oder ja, warum ist da dieses wir werden zurückkehren. So, jetzt kann man es langsam nicht mehr lesen und ich sage mal, wir könnten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen. Vielen Dank. Ich habe das mal so ein bisschen auf 3 Dinge runtergebrochen und ganz viel von dem, was ihr eigentlich gesagt und genannt habt, steckt da eben auch drin, in dem, was ich jetzt entdeckt habe. Und zwar, ich habe gesagt, es sind so 3 Dinge, die mich in erster Linie irritieren und die da sicherlich auch genau drin stecken. Das eine ist mal, was ist das eigentlich für ein Gott? Also ein Gott, der ein Menschenopfer will. Also wie bitte? Hallo? Zweitens, was ist das für ein Mensch, dieser feige Abraham, der Stammvater des Glaubens, großes Vorbild, der hier ohne Protest einfach sagt, ja, und geht los und macht diese Nummer. Und drittens habe ich gesagt, was ist das denn für ein Glaube, der so einen Gehorsam fordert, wo Gehorsam wirklich wichtiger als Vertrauen zu sein scheint. Das mal so ein bisschen der Reihe nach durch, was ist das für ein Gott? Es soll ja nicht irgendein Mensch sterben, sondern sein geliebter Sohn Isaak. Ihr wisst, der Abraham kam ja erst in höherem Alter, hat er den Gott Israels kennengelernt und 25 Jahre wartet er darauf, dass er und seine Frau Sarah Nachkommen bekommen. Dann zeugen sie über die Hagar, den Ismael, aber warten dann noch weiter, bis eben tatsächlich irgendwann der Isaak geboren wird. Und das wirkt jetzt ja schon fast zynisch. Gott schenkt dem Abraham und der Sarah nach 25 Jahren endlich diesen versprochenen Sohn als Nachkommen. Jetzt ist er da und jetzt soll der ihn gerade noch hinrichten. Und besonders brutal finde ich, dass Abraham jetzt 3 Tage des Weges hat. Also Gott sagt, opfer deinen Sohn. Und Abraham läuft 3 Tage lang mit seinem Sohn an der Hand diesem Berg entgegen, um zu wissen, ich werde den dann da oben verbrennen. Also das ist das, was er vor Augen hat. Als Leser wissen wir sofort, Gott stellt Abraham auf die Probe. Ist ja nur eine Prüfung und dann denken wir, huf, klar, ist ja gar nicht so gemeint, wird ja gar nicht so hinkommen. Aber ich glaube, der Abraham, der wusste das ja nicht und auf ihn müssen diese 3 Tage des Wartens und der Opferung entgegengehen wirklich brutal und hart gewesen sein. Das zu diesem Gott, was ist das für ein Gott? Die zweite Sache, was ist das für ein Mensch? Also Abraham wird ja aufgefordert, seinen Sohn zu opfern und das im Hebräischen antwortet er nur ein Wort. Er sagt Hinenin, auf Deutsch, hier bin ich wortwörtlich oder hier in unserer Übersetzung einfach ja. Also Gott ruft ihm, gibt ihm diesen Auftrag und Abraham sagt einfach ja. Kein anderes Wort verlässt seine Lippen. Der kämpft überhaupt nicht für seinen Sohn. Und man fragt sich eben, wenn das Allerwichtigste in deinem Leben angegriffen wird und dir genommen werden soll, dann machst du nicht mal deinen Mund auf, um zu protestieren oder um zu sagen, hallo, aber was soll das denn oder muss das denn wirklich so sein? Wir wissen nicht genau, was Abraham gedacht oder gefühlt hat, wissen wir gar nicht. Aber wir wissen, das, was Korne gesagt hat, Abraham, der kann ganz anders. 4 Kapitel vorher, da verhandelt er mit Gott, als er sagt, Sodom und Gomorra soll zerstört werden. Und 6-mal hintereinander geht es um die Anzahl der Leute, die in dieser Stadt sind und die doch Gott treu sind und ob nicht Gott das doch verschonen könnte, wenn nur 20, wenn nur 10, wenn nur 5 Leute da wären. Und Abraham handelt knallhart mit Gott und Gott lässt sich immer wieder drauf ein, immer und immer wieder. Und in dieser Situation, wo Gott das Höchste von ihm fordert, da sagt der Abraham kein Wort. Der schweigt einfach. Also ist das jetzt feige? Genau, was ist das eigentlich für einer? Das Dritte, was ist das für ein Glaube? Hier findet wirklich eine Verschiebung von Abrahams Glaube auf seinen Gehorsam statt. In Genesis 15, ein paar Kapitel vorher, da wird berichtet, wie Gott dem Abraham erscheint und diese große Nachkommenschaft verheißt. Und er führt ihn da vor sein Zelt und dann sagt er Folgendes: Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich, also Gott sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er, Abraham, glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. An dieser Stelle wird Abrahams Vertrauen, sein Glaube gelobt, dass er Gott vertraut, dass er das tun würde. Und hier bei Isaak scheint plötzlich der Gehorsam, seine Leistung im Zentrum zu stehen. Das maximale Opfer wird gefordert und das ist der Grund für den Segen der Nachkommenschaft. Können wir jetzt gleich weiterlesen, weil bei uns im Text hieß es ja, Vers 16, ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen eigenen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Bei der ersten Stelle ist die Nachkommenschaft und der Segen eine Folge des Vertrauens, des Glaubens von Abraham. Und in unserem Text jetzt hier ist es die Folge seiner Leistung, seines Gehorsams. Und man fragt sich, was will Gott denn nun? Vertrauen oder Gehorsam? Spannend ist, dass die Frage jetzt nicht nur uns vielleicht erstmal irritiert oder aufkommt, sondern dass tatsächlich diese Frage es bis ins Neue Testament reingeschafft hat. Abraham als Stammvater des Glaubens, der wird genau mit dieser Frage reflektiert im Neuen Testament und da merkt man auch, dass die Spannung da ist. Für Paulus ist es so, dass der Glaube zählt. Im Römerbrief in Kapitel 4 zitiert er diese Situation und diesen Zusammenhang und da schreibt er Folgendes: Was hat dazu geführt, dass er, Abraham, für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund dazu, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Genesis 15. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Abrahams großer Segen ist eindeutig für Paulus eine Folge seines Glaubens und seines Gottvertrauens, keinenfalls seiner Leistung. Jetzt ist es aber so, dass es ein Buch im Neuen Testament gibt, das schon Martin Luther ziemlich geärgert hat und das er ganz nach hinten geschoben hat. Wisst ihr, welchen Brief ich meine? Den Jakobusbrief, weil Jakobus das genau jetzt andersrum sieht. Und zwar zitiert er jetzt auch diesen Abraham. Jakobus schreibt im 2. Kapitel seines Briefes: Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigt sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. So, jetzt könnte ich euch nochmal 3 oder 30 Minuten diskutieren lassen mit eurem Nachbarn, was jetzt hier die Lösung ist. Wir sehen, es ist schon im Neuen Testament nicht so einfach, weil eben eine verschiedene Betonung irgendwie da ist. Für Jakobus sind es erst die Taten, die Abrahams Glauben unter Beweis stellen. Und Paulus sagt, nein, auf keinen Fall auf die Taten. Es geht in erster Linie um Gottvertrauen, um Vertrauen. Weil ich eher so von Paulus geprägt bin, er hat ja einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben und deshalb liegt er uns wahrscheinlich oftmals näher als der Jakobus, finde ich das jetzt erstmal sehr irritierend. Was machen wir jetzt also mit diesem Text? Was machen wir mit dieser Geschichte, die uns so irritiert? Manches bleibt mir unverständlich. Ich weiß nicht, was sich Gott dabei gedacht hat. Ich weiß auch nicht, warum Menschen das so aufgeschrieben haben oder Gott es ihnen so zum Aufschreiben gesagt hat. Aber es gibt so ein paar Dinge, die mir ein bisschen helfen. Zum einen, wenn ich mir bewusst mache, dass dieser Text aus einer Zeit stammt, der so weit von uns entfernt ist, wie heute das Jahr 5000 von uns entfernt ist, dann merke ich, okay, das ist historisch schon eine ganz andere Zeit, in der Abraham da drin steckt. Abrahams Zeit war bestimmt von Tod, von Gewalt, von Hunger. Sie war relativ unzivilisiert und rau. Wir haben uns heute an so ein gewisses europäischen Frieden gewöhnt. Wir sind natürlich auch schockiert, wenn Krieg kommt. Aber es ist klar, dieser Text, der ist so weit weg wie das Jahr 5000. Dieser Text atmet nicht unsere kulturellen und geistlichen Errungenschaften der Moderne. Deshalb irritiert uns das jetzt erstmal so. Ich merke eine Fremdartigkeit zum Beispiel darin, dass ich mich sofort frage, sind Abraham und Isaak nicht total traumatisiert? Also nach dieser ganzen Geschichte. Aber Abraham, der nimmt den Isaak dann scheinbar einfach wieder runter und dann gibt er diesem Berg den Namen Yahweh Jireh, das heißt ein Gott, der sieht oder sinngemäß übersetzt, der Herr sorgt vor. Also es zeigt, diese ganze Sache hat Abrahams Glauben nicht total zerschossen, sondern Abrahams Glaube wurde sogar und sein Gottvertrauen wurde sogar gestärkt. Der Herr sorgt für mich vor, nennt er diesen Berg. Vermutlich hängt das auch damit zusammen, dass eine Sache, zu der wir fast keinen Bezug haben, in diesem Text ganz zentral eigentlich hervorgehoben wird. Und zwar, dass es für den Gott Israels keine Menschenopfer geben darf. Abraham selbst ist in Mesopotamien aufgewachsen. Ich glaube, er war ja erst, 75 oder wann auch immer, als Gott zu ihm geredet hat und er wirklich diese Berufung erlebt hat. Er ist mit den Göttern Mesopotamiens groß geworden und dort waren Menschenopfer was Regelmäßiges, Alltägliches. Also für Abraham war das nicht jenseits jeder Denkmöglichkeit, dass ein Gott auch Menschenopfer verlangt. Das kannte er aus seiner Kindheit, aus seinem jungen Erwachsenenalter, da hat er sowas mitbekommen. Und hier stellt Gott mit dieser beinahe Opferung Isaaks, oder die Hebräer sagen auch die Bindung, die Akedah Israels, er wird ja nur gebunden, er wird ja nicht geopfert, der Isaak. Damit stellt Gott jetzt ein für alle Mal klar, Menschenopfer gibt es für den Gott Israels nicht. Das kann man im Hebräischen ganz gut an dem Wechsel des Gottesnamens feststellen. Der Elohim, das heißt einfach Gott oder Götter, der Elohim kommt zu Abraham und sagt, opfere deinen Sohn. Und in dem Moment, wo sozusagen der Engel vom Himmel kommt und ihn abhält, das Messer zu führen, da spricht der Jahwe, also der Eigenname des Gottes Israel, zu ihm. Daraus kann man so abfolgern, die Elohim, die Götter wollen vielleicht diese Menschenopfer, aber der Gott Israels, Jahwe, der Gott, ich bin für dich da, ich bin für euch da, der will das niemals. Jetzt ist es so, dass ich mit keinem von euch oder generell, seit ich Pastor bin, ich habe noch mit nie jemandem darüber diskutieren müssen, bei allen theologischen Fragen, ob Menschenopfer sinnvoll sind oder nicht oder so. Also es war noch nie ein Thema. Es ist also nicht das, was ihr jetzt heute Morgen mitnehmt und sagt, jetzt wissen wir es, dieser Text sagt uns keine Menschenopfer. Das habt ihr euch auch vorher wahrscheinlich nicht gedacht. Aber jetzt ist die Frage, wo liegen denn Schätze in diesem Text? Und ich könnte euch jetzt nochmal miteinander reden lassen, das wird ein bisschen den Zeitrahmen sprengen. Deshalb sage ich euch mal die zwei Punkte, die ich rausgefunden habe, aber ich lade euch ein, beim Stehkaffee draußen doch gern nochmal zu überlegen, wo vielleicht auch noch Schätze sind, die ihr in diesem Text entdeckt. Der erste Schatz, der in diesem Text für mich drinsteckt, ist, dass Glaube und Gehorsam zwei Dinge sind, die irgendwie zusammengehören. Ich merke, Glaube bedeutet Vertrauen, aber Glaube muss sich auch bewähren. An vielen Stellen in der Bibel werden Menschen herausgefordert, auf die Probe gestellt. Der Glaube stößt auf Hindernisse, hat starke Konkurrenz im Leben. Abrahams Herausforderung mit seinem Sohn könnte man in eine Reihe mit dem stellen, was Hiob erlebt, was König David erlebt, was die Propheten erleben. Immer wieder gibt es diese Geschichten, die bezeugen, dass Glaube in herausgeforderten Situationen sich auch bewähren kann. Und natürlich geht es dabei auch um Gottvertrauen. Und ich habe für mich die Frage gestellt, ist meine Beziehung zu Gott so vertrauensvoll, dass ich mich ihm in meinen chaotischen und herausfordernden Situationen anvertraue? Vertraue ich mich Gott an? Wie weit mein Vertrauen reicht, das zeigt sich doch erst in dem Moment, wo es wirklich herausgefordert ist, wo es eine Herausforderung gibt. Und dann zeigt sich eben auch, ob mein Glaube nur ein Lippenbekenntnis ist oder ob ihm auch Taten folgen. Ist mein Glaube nur ein Lippenbekenntnis oder bestimmt er mein Leben? Und an der Stelle sind wir auch so an diesem Spannungsfeld zwischen Paulus und Jakobus, zwischen Glaube und Gehorsam. Der Glaube, von dem in der Bibel berichtet wird, das ist nie ein reines Denken, ein reines Lippenbekenntnis, eine reine Grundüberzeugung im Herzen. Der Glaube hat immer was mit Leben zu tun, ist was Lebensbestimmendes, was mein Leben prägt. Echtem Glauben folgt immer Hingabe. Das zeigt sich immer im Verhalten, immer in Taten, immer in Veränderung. Und diese Verbindung, die betont Jakobus natürlich ziemlich stark, während Paulus eher die andere Seite nimmt. Aber natürlich gehört das zusammen. Durch seinen Gehorsam macht Abraham deutlich, diesen Gott, von dem ich alles habe, jeden Segen, den ich jetzt habe und sogar meinen eigenen Sohn, den habe ich doch nur von diesem Gott bekommen und er ist doch das Wichtigste. Und deshalb vielleicht auch dieses Wir, was er zu den Knechten sagt, wir werden zurückkommen, weil er dieses Vertrauen auch hat. Natürlich wird der Gott, der mir diesen Sohn schenkt, ihn mir hier nicht nehmen. Ich stelle mir die Frage ganz selbstkritisch, wie ist das eigentlich bei mir? Wo bin ich mehr am Segen als an der Beziehungspflege zum Segnenden, zu Gott selbst vielleicht interessiert? Also es ist dieser eine Schatz, das Glaube und Vertrauen, dass das wichtig ist, aber sich Glaube und Vertrauen auch irgendwie bewährt, weil Glaube immer was Konkretes, Anfassbares, Konkretes ist. Und die zweite Sache, die mir als Schatz wichtig geworden ist oder wo ich gesagt habe, das ist ganz wichtig, das ist dem Ritchie gerade auch schon aufgefallen, das ist die Parallele dieses Textes zu dem, was eigentlich Jesus am Kreuz von Golgatha macht. Diesen Text, den habe ich heute nicht ausgesucht, weil ich gesagt habe, ich wollte unbedingt mal wieder einen Text, der mich irritiert. Ich habe mich orientiert an dieser, gibt für das Kirchenjahr eine Ordnung von Texten, die in der evangelischen Kirche gepredigt wird, die sogenannte Perikopenordnung. Und dieser Text fällt bewusst und ganz genau in die Passionszeit. Sie schlägt diesen Text vor, diese Kirchenordnung, weil uns eben Abrahams Reise zum Berg Moria und Jesu Weg ans Kreuz, weil die ganz viele Parallelen haben. Und wenn man diesen Text aus der Perspektive beobachtet, da entdeckt man auch noch mal viel Neues. Es ist also eine Vorausschau auf Jesus hin, dieser Text. Also Abraham und Isaak sind eine Vorausschau auf Jesus. Was gibt es für Parallelen? Dieser Berg Moria, diese Gegend, ist genau da, wo später Jerusalem gebaut wird. Also Isaak liegt auf dem Altar dort, wo in der Nähe später das Kreuz aufgestellt wird. Isaak, der trägt dieses Opferholz auf dem Weg zum Berg. Jesus trägt das Kreuz, den Querbalken vom Kreuz, auf den Berg hoch. Auf Isaak liegt die ganz große Segensverheißung und auf Jesus natürlich auch. Beide werden als einzige Söhne ihres Vaters bezeichnet. Vielleicht hat euch das in der Ansprache irritiert. Nimm deinen Isaak, deinen einzigen Sohn, und der Bibelleser überlegt, stopp mal, Isaak ist gar nicht der einzige Sohn von Abraham, da gibt es doch noch den Ismael. Also was soll das denn? Aber diese Betonung, der einzige Sohn, weil er der Sohn der Verheißung ist. Genauso wie Jesus der Sohn der Verheißung ist. Beide rennen nicht weg, dieser Punkt, also der lässt sich einfach fesseln. Beide rennen nicht weg. Jesus rennt nicht weg, als er das Leid am Kreuz abkriegt. Isaak lässt sich auf den Altar legen. Anstatt Isaak wird ein Schafsbock geopfert und Jesus wird bezeichnet als das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Ich finde diesen Text so bewegend und diesen Schatz darin, weil ich merke, Gott kommt in diesen Text, oder was damals passiert ist für Abraham, war schon so ein Vorschatten auf das, was Jesus machen wird. Isaak ist damals nicht hingerichtet worden. Gott hat das gestoppt und hat gesagt, nein, keine Menschenopfer. Aber Gott selbst war sich nicht so schade, sein Kostbarstes, seinen Sohn für dich und für mich zu geben. Das Licht der Welt wird ausgelöscht. 2000 Jahre, 3000 Jahre später, nachdem Abraham da war, also nein, 1000 Jahre später etwa, nachdem Abraham diesen Isaak opfert, ist es Jesus, der am Kreuz diesen Weg geht und diesen Tod stirbt. Gott gibt sein Kostbarstes. Und ich frage mich in der Passionszeit, was bin ich bereit, diesem Gott zu geben, der das Liebste und Kostbarste für mich gibt? Ich wünsche euch, ich wünsche mir für die Passionszeit, dass wir immer wieder staunen darüber, was Gott für uns getan hat. Dass er das Liebste für dich und für mich nicht verschont hat. Amen.